Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, dem Magazin über Österreich im Allgemeinen und Speziellen. Mein Name ist Christian Bartlau. Heute geht es um die wahrscheinlich längste Stichwahl der Welt. Am 4. Dezember nämlich soll sich endlich entscheiden, wer nun Österreichs Bundespräsident wird. Zur Erinnerung, eigentlich wurde schon am 22. Mai die Stichwahl abgehalten und damals war Donald Trump ja noch nicht mal offizieller Präsidentschaftskandidat in den USA. Nun sieht es aber so aus, dass wir immer noch keinen Präsidenten in Österreich haben, im Gegensatz zu den USA. In diesem Podcast will ich also mit Hilfe meines Gastes darstellen, was ist seitdem passiert, seit diesem 22. Mai. Wie ist der Wahlkampf abgelaufen? Was sind die Vorhersagen? Wer gewinnt natürlich? Und wir wollen ein Interview hören mit Christoph Hofinger. Das ist ein sehr interessanter, kluger Mann, der das Umfrageinstitut SORA leitet in Österreich, der uns etwas erzählt darüber, wie die FPÖ eigentlich so stark werden konnte. Es gibt also eine Menge zu besprechen. Umso schöner, dass ich an meiner Seite 1,72 Meter geballte Kompetenz weiß. Herzlich willkommen, Florian Gasser.
Hallo, Christian.
Der Florian Gasser ist Redakteur bei der Zeit Österreich. Florian, erzähl doch mal kurz, was ist der Österreich-Teil der Zeit? Warum gibt's den? Seit wann gibt's den?
Den gibt's seit 11 Jahren. Er erscheint, wie der Name schon sagt, in Österreich. Es gibt einen ähnlichen Teil in der Schweiz. Wir machen jede Woche 4 Seiten aus und für Österreich. Wir schauen, dass wir Kultur, Gesellschaft und in diesem Jahr vor allem Politik den österreichischen Lesern in großem Umfang erklären.
Und wer in Deutschland die Online-Seite von der Zeit, also Zeit Online, aufmerksam verfolgt, kann ja auch Artikel von dir und den Kolleginnen und Kollegen sehen.
Ganz genau.
Wie es sich für einen guten bolschewistischen Podcast gehört, fangen wir an mit Kritik und Selbstkritik. Was ist nicht so gut gelaufen in der ersten Folge? Was ist gut gelaufen? Ich habe viele Zuschriften bekommen, viel Lob, Kritik, Anmerkungen, Hinweise. Vielen, vielen Dank dafür. Eine Frage ist oft gestellt worden. Warum gibt es so viele Nebengeräusche? Mit meinen beiden Gästen von der Hydra war ich im türkischen Kulturcafé in der Schottenfeldgasse und da waren auch Gäste und deswegen klang das so ein bisschen so. Florian und ich haben uns heute in etwas ruhigere Räume zurückgezogen. Die häufigste und dringendste und wie ich finde natürlich auch naheliegendste Frage lautete ungefähr so, hä? An wen richtet sich das? Wer soll das überhaupt hören? Für wen ist das gedacht? Und da passt es ganz gut, dass ich mit Florian heute einen Gast habe, der ja mitverantwortlich dafür ist, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Wir sitzen immer mal wieder zusammen und reden, aber akut wurde es um die erste Runde der Präsidentschaftswahlen, also im April war die, herum, als wir uns unterhalten haben darüber, wie deutsche Medien auf österreichische Themen, besonders politische Themen, anspringen.
Wir hatten hin und wieder Auseinandersetzungen verbale zu diesem Thema, das ist völlig richtig, ja.
Einmal ging es zum Beispiel um, ich erinnere mich, einen Artikel in der SZ von dem eigentlich sehr geschätzten Kollegen Dasgupta, der schrieb, glaube ich, über eine Begegnung mit einem Menschen aus dem Van der Bellen Unterstützungskomitee und die sind dann in Baden rumgelaufen, in dieser Kurstadt Baden in der Nähe von Wien und fanden da auf dem Weg irgendwie Runen, NS-Runen oder so, die da eingeritzt waren. Und dann war das so ganz reißerisch aufgemacht, irgendwie Hakenkreuze und Runen in Österreich und so. Und auf dem Level bewegte sich ja ein Großteil der Berichterstattung. Es war natürlich auch teils Satire, wenn wir an die Heute-Show mit dem Hakenkreuz-Schnitzel denken. Aber wir fanden das nicht so gut beide. Deswegen Auseinandersetzung ist, glaube ich, gar nicht richtig. Wir waren uns, glaube ich, fast einig, oder?
Wir waren uns tatsächlich einig in vielen Teilen. Mir kam es oft so vor, gerade bei der ersten Runde und dann vor allem bei der ersten Stichwahl, wenn Journalisten nach Österreich kommen, hat es fast was Ethnologisches manchmal. Man sucht sich die wildesten Klischees, die man findet. Man fährt vielleicht nach Zell am See und findet jemanden als Sissi verkleidet. Und beschreibt das dann, als würden in ganz Österreich die Menschen so herumlaufen. Nun stimmt das, in der Tourismuswerbung wird das Klischee auch gerne ausgebreitet. Es entspricht halt nicht so ganz der Wahrheit immer. Aber natürlich hat diese Stichwahl sehr viel Fläche dafür geboten, diese Klischees zu bedienen. Das kann man auch nicht wegdiskutieren.
Was uns auch aufgestoßen ist, war die Sensationslust oder dieses Phänomen des Schaulustigen, dass man irgendwie wie bei einem Unfall zuguckt und irgendwie nicht weggucken mag. Ich habe zu dem Thema ein schönes Zitat gelesen von Armin Thurnherr. Das ist der Herausgeber des Falter. Das ist hier eigentlich das größte Wochenblatt, glaube ich, in Österreich.
Für Wien. Das größte ist ein anderes, aber der Falter ist ein Wiener Stadtmagazin, ein sehr gutes und auch so ein bisschen ein Zentralorgan des Investigativjournalismus in Österreich.
Ein Konkurrenzblatt zu euch?
Es ist ein Stadtmagazin und wir machen einen Österreich-Teil.
Schade. Dieser Herausgeber Armin Thurnherr hat also geschrieben, Zitat, die katastrophische Erwartungshaltung der Medien erfordert natürlich den Worst Case. Tatsächlich habe ich erlebt, dass deutsche Medien Live-Diskussionen für den Tag nach der Wahl angesetzt haben, für den Fall, dass Hofer gewählt wird. Für den Fall, dass Van der Bellen gewinnt, hat ein Interview dann genügt.
Dieses Gerücht habe ich auch gehört, dass es mehrere Medien geben soll, die ihre Berichterstattung darauf abgerichtet haben, ja.
Genau das will ich mit diesem Podcast eben nicht machen. Es soll nicht um Sensationsgeilheit gehen, es soll nicht um hämische Besserwisserei gehen. Ich möchte also dieses präpotente Gehabe, das Deutschen von Österreichern oft unterstellt wird und auch zu Recht unterstellt wird, wenn man die Medienberichte mal so verfolgt, vermeiden und einfach schöne Geschichten aus Österreich erzählen. Wer sich das dann anhört, Österreicher, Schweden, Deutsche, mir eigentlich relativ wurscht. Außerdem, weil ich jetzt mit einem Kollegen hier sitze, ich möchte natürlich auch irgendwie keine abgehobene Kollegenschelte betreiben. Auch ich schreibe als Korrespondent über Österreich und auch ich mache das nicht immer richtig und nicht immer so, wie ich selber vielleicht den Maßstab an mich anlege. Aber hey, I try. Flo, also lass uns in medias res gehen. Vieles ist passiert, seit wir am 22. Mai abends an unseren Texten saßen, also am Abend der Stichwahl zwischen Norbert Hofer, dem Kandidaten der FPÖ, und Alexander Van der Bellen, dem Kandidaten der Grünen oder unabhängigen Kandidaten, je nachdem, wie man es sieht. Und da wussten wir gar nicht, wer überhaupt gewonnen hat. Also es gab Auszählungen, da war Hofer vorne, aber wenn man die Briefstimmen mit einberechnete und so, dann zeichnete sich ein Sieg für Van der Bellen ab. Aber wir wussten es noch nicht.
So. Das wird uns diesen Sonntag auch wieder so passieren, vermutlich.
Ja. Das Ergebnis soll angeblich sehr spät kommen, habe ich gelesen.
Das Ergebnis wird am Sonntag sicher noch gar nicht kommen, außer es ist sehr eindeutig.
Also was ist passiert? Ganz schnell im Durchlauf. Also an diesem Abend des 22. Mai war es einfach too close to call, wie man im Amerikanischen sagen würde. Und dann stellte sich am nächsten Tag heraus, dass Alexander Van der Bellen also gewonnen hatte mit rund 30.000 Stimmen Vorsprung. Ich war am 22. Mai abends im Prater und da hat die FPÖ ihre Wahlparty abgehalten und Norbert Hofer und die Parteiprominenz traten auf. Und da sagte Hofer schon sowas wie, ja, die Wahlkarten, die werden ja immer irgendwie komisch ausgezählt und so. Und da hat er sich schon irgendwie angedeutet, dass die FPÖ was vorhat. Es ist ja auch ein Gerücht, was sich bis jetzt hält, dass die FPÖ das sozusagen von langer Hand vorbereitet hat.
Es ist ein Gerücht, auf das sehr vieles hinweist, aber es ist und bleibt ein Gerücht. Man weiß es einfach nicht.
Und wir dürfen auch nichts anderes dazu sagen, weil nämlich die FPÖ recht klagefreudig ist, wenn man dieses Gerücht zu laut sagt.
Auch das hört man, ja.
Also am 8. Juni dann hat Heinz-Christian Strache, der Parteivorsitzende der FPÖ, also Verfassungsklage eingebracht und hat gesagt, es gab unzählige Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkarten und deswegen möge diese Wahl doch wiederholt werden. Diese Argumentation hat sich der Verfassungsgerichtshof dann angeschlossen, wobei er keine, und das haben sie ja ausdrücklich gesagt, die Verfassungsrichter, keine Hinweise auf Manipulationen gefunden haben.
Genau, es gab nur die Möglichkeit auf Manipulation und das reicht oder reichte den Richtern.
Genau, was erstmal akzeptiert wurde, auch von Alexander Van der Bellen, akzeptiert wurde erst später von so einem, ja.
Heinz Meyer, ein Verfassungsrechtler, hat im Falter einen großen Artikel dazu geschrieben, wo er meinte, das wäre eigentlich nicht in Ordnung. Das ist aber, finde ich, eine akademische Diskussion, weil die Entscheidung ist da, es wird noch einmal gewählt.
Gewählt werden sollte am 2. Oktober und dann ereilte mich am Strand am Strand im Urlaub am 12. September eine Meldung. Übrigens ganz oldschool. Ich habe mir die Süddeutsche Zeitung gekauft vom Tag vorher, glaube ich. Also wahrscheinlich habe ich die Nachricht erst am 14. September oder so mitbekommen. Und da stand also drin, Österreich muss die Wahl erneut verschieben, wegen Kleber.
Ja, so tragisch und unglaubwürdig es klingt, es war tatsächlich ein Klebstoff. Es ist schwierig, das irgendwem zu erklären. Ich tue mir da auch tatsächlich sehr schwer. Es war ein Klebstoff.
Lassen wir das doch mit ihm erklären. Ja. Also wurde erneut verschoben auf den 4. Dezember und jetzt haben wir es dann hoffentlich auch. Und zur Erinnerung, worum es überhaupt geht. Es geht natürlich darum, ob Österreich den Weg nach rechts wirklich geht, der sich seit Jahren andeutet. Die FPÖ hat seit der letzten Nationalratswahl, in der sie drittstärkste Partei geworden ist, immer zugelegt, kontinuierlich zugelegt, hat in einigen Landtagswahlen wirklich stark zugelegt, ist mittlerweile im Burgenland in einer Koalition mit der SPÖ und wäre Stand jetzt, würde morgen gewählt werden, laut Umfragen stärkste Partei, würde den Kanzler stellen. So, und ein FPÖ-Präsident wäre sozusagen der erste Weg in eine blaue Republik, wie man hier sagt.
Das kann man jetzt teilen oder nicht. Wie viel solche Umfragen wert sind, haben wir bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gesehen, in denen Van der Bellen überall Platz 1 war und dann wurde es ein Kantersieg von Norbert Hofer in der ersten Runde. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, wann die nächsten Nationalratswahlen sein werden. Man weiß nicht, was bis dorthin passieren wird. Es ist seit ein paar Monaten ein neuer Bundeskanzler, der sehr gute persönliche Werte hat. Ist das ein erster Schritt in eine blaue Republik? Wir wissen es alle nicht.
Aber worüber schreiben wir denn die ganze Zeit?
Wir schreiben sehr viel darüber, dass wir es nicht wissen tatsächlich.
Was wir auch nicht wissen, ist, wer am Sonntag gewinnt. Es gibt mittlerweile wieder ein paar Umfragen. Die sind alle sozusagen ohne Aussagekraft, weil die Ergebnisse innerhalb der Schwankungsbreite liegen.
Ganz genau. Also es gibt zum Beispiel eine Umfrage vor 2 Wochen, glaube ich, die Hofer bei 51% und Van der Bellen bei 49% hatte 800 Befragte, Schwankungsbreite von 3%. Also man weiß es nicht. Es gibt dann so Sachen wie dieses virale Video von einer 89-jährigen Wienerin, die von Norbert Hofer warnt. Das haben Stand heute Mittag 2 Millionen Menschen gesehen oder mehr als 2 Millionen Menschen schon. Das verschiebt auch ein wenig, nur vielleicht, nur ein wenig reicht in dieser Wahl dann wahrscheinlich auch schon. Wir haben jetzt noch einige Tage bis zur Wahl und auch da kann noch einiges passieren.
Was passieren kann, ist auch mal eben, dass Donald Trump die US-Wahlen gewinnt. Und jetzt rätseln natürlich alle, wird es einen Trump-Effekt geben in Österreich?
Da wären wir wieder bei dem, was ich vorgesagt habe. Ich weiß es nicht.
Du bist ein schlechter Gast.
Und selbst wenn es einen Trump-Effekt gibt, weiß man nicht, in welche Richtung er geht. Mobilisiert er eher für Hofer-Wähler, die vielleicht sagen, jetzt erst recht, warum auch immer. Mobilisiert es Van der Bellen-Wähler, die sagen, so etwas darf uns hier nicht passieren. Es kann in beide Richtungen gehen.
Ganz interessanter Effekt in Deutschland. Angeblich treten Menschen in die SPD ein, was ja absolut für Verzweiflung, Ohnmacht und Irrwitz spricht eigentlich.
Gibt es eine Motivforschung dazu?
Ja, Panik. Ich habe sie getrieben und meine Analyse ist Panik. Mhm. Absolute Panik, in die SPD einzutreten. Ich habe am Wochenende gesprochen mit Menschen, die für Alexander Van der Bellen Wahlkampf machen. Die waren total enthusiastisch engagiert.
Du warst aber in Wien unterwegs.
Ich war in Wien unterwegs, ja. So, Stichwort Filterblase. Es ist so, dass wir bei den Ergebnissen gesehen haben, der Stichwahl am 22. Mai, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle in Österreich. Das kann man so sagen. Ich glaube, 9 von, nicht ich glaube, ich bin sicher, dass 9 der 10 größten Städte in Österreich hat Van der Bellen gewonnen oder hat da mehr Stimmen bekommen. Und auf dem Land sah es genau andersrum aus.
Das stimmt auf den ersten Blick und sagt sich auch sehr leicht. Also unterm Strich kann man sagen, ungefähr 60% in der Stadt haben Van der Bellen gewählt und 60% am Land haben Hofer gewählt. Es gibt dann allerdings schon auch ländliche Regionen, zum Beispiel Vorarlberg oder der Westen Tirols, wo Van der Bellen herkommt, wo mehrheitlich Van der Bellen gewählt wird.
Und das kommt wo, also wie kommt's?
Naja, wenn man sich etwa anschaut, diese früheren Industriehochburgen in der Steiermark, die geplagt sind von Abwanderung der großen Firmen, von Arbeitslosigkeit, von grundsätzlich pessimistischen Zukunfts- Prognosen. Die wählen blau, schon seit einiger Zeit. Also der Effekt lässt sich beobachten. Es lässt sich auch ein Effekt beobachten, wenn man diese zwei Karten übereinander legt, wo ist die Abwanderung am stärksten und wo gewinnt die FPÖ am stärksten. Es ist fast deckungsgleich. Also es hat viel damit zu tun, wie man seine eigene Zukunft einschätzt. Und auch Männer-Frauen-Unterschied gibt es auch sehr groß. Also Männer wählen 60% Hofer. Bei Frauen ist es genau umgekehrt.
Wie ist das mit den Jungen und mit den Alten? Es ist ja so, dass die Verschiebung des Wahltermins führt zu einem ganz interessanten Nebenaspekt, nämlich, dass einige Leute, die zu jung waren, um damals zu wählen, jetzt ins Wählerverzeichnis mitgekommen sind. Das heißt, es gibt mehr Jüngere. Ältere sind wiederum leider gestorben. Das könnte doch eher Van der Bellen nützen, oder?
Das könnte ihm nützen, wenn die Jungen wählen gehen. Unter den Jungwählern gibt es eine recht große Gruppe von Nichtwählern.
Wir wissen also schon wieder nichts.
Genau.
Du hast gesprochen von diesen ehemaligen Industriezentren, die zusehends Einwohner verlieren, die zunehmend an Attraktivität verlieren, wo es keine große Hoffnung mehr gibt, dass es irgendwie eine tolle Zukunft gibt. Du warst ja mal für eigentlich einen ganz anderen Artikel, ich glaube über ein Musiklabel in Eisenerz. Das ist so ein Ort. Ich habe mal nachgeschaut. Seit 2006 hat Eisenerz ein Viertel seiner Bevölkerung verloren. Was ist das für ein Ort?
Ja. Eisenerz ist ein Ort mit knapp 5000 Einwohnern in der Steiermark. Ein früherer Bergbauort oder noch immer ein Bergbauort, wobei die Bergbauindustrie halt nicht mehr so viel Arbeiter benötigt wie früher. Das heißt eigentlich der Inbegriff des sterbenden Ortes. Man geht doch durch die Straßen, man sieht große Mietshäuser, die vernagelt sind, wo vielleicht noch eine Partei drinnen lebt. Man geht am Abend in ein Gasthaus und will ein Bier trinken und ist um Freitag um 11 Uhr abends der einzige Gast. Solche Dinge können einem dort passieren. Ich habe dort junge Menschen kennengelernt, die zu mir gesagt haben, naja, wir sterben halt aus, ist so. Also sehr pessimistisch. Hofer hat dort auch gewonnen, wenn jetzt auch nicht überwältigend. Er hat, glaube ich, 55% in der Stichwahl ungefähr gehabt. Also mehr als im Durchschnitt. Und solche Orte gibt es viele, wo die Menschen keine echte Perspektive mehr hier sehen. Manche gehen weg, viele gehen weg. Gerade junge, gut ausgebildete Frauen gehen weg. Manche können eben nicht weg, wenn man da mal ein Häuschen hat und eine Familie, dann ist es gar nicht so einfach, dort wegzukommen. Das sind pessimistische Menschen, denen von wenigen Parteien kein Angebot gemacht wird.
Der Christoph Hofinger, mit dem ich ja gesprochen habe, das Interview spielen wir nachher ein, hat auch unter anderem gesagt, dass genau das für ihn der wahlentscheidende Faktor ist, sind die Leute optimistisch für ihre Zukunft oder sind sie eher pessimistisch? Wenn sie pessimistisch sind, dann wählen sie eher rechts, wählen eher FPÖ und vice versa. Bevor wir in das Interview mit ihm reingehen, möchte ich ihn so ein bisschen einführen. Und zwar hat er geschrieben einen Artikel über Framing. Framing ist eigentlich ein Begriff aus der Linguistik, wird angewandt in der politischen Kommunikation und wurde geprägt von George Lakoff, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, der forscht in Berkeley. So, und dieser George Lakoff oder Lakoff, wie auch immer, hat einmal gesagt, und das Zitat geht auf Donald Trump, er weiß, dass seine Zuhörer die Sätze für ihn beenden. Gilt das eigentlich auch für Norbert Hofer hier?
Absolut. Norbert Hofer weiß ganz genau, wo er wie reden muss. Man hat das gesehen bei dieser Martini-Rede in Tirol, die eh viel zitiert wurde, wo dieser Satz gefallen ist, ob es überhaupt muslimische Pflegekräfte gibt in Österreich. Natürlich gibt es sie. Aber das ist egal in so einer Situation. Das ist völlig egal. Das weiß er auch. Und dann erlebt man Norbert Hofer bei einem Fernsehduell, bei einem Interview in einem Privatsender oder im Öffentlich-Rechtlichen, wo er natürlich ganz anders auftritt. Er tritt dann auch ganz anders auf, wenn er auf einer Wahlkampfbühne steht und zu einem gemischten Publikum spricht. Die Leute wissen, was er meint, die ihn verstehen wollen.
Ich wollte übrigens, ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber ich wollte einen Bann aussprechen vor der Sendung. Wir dürfen nicht postfaktisch sagen. Wer das sagt, muss das nächste Bier bezahlen. Ich möchte viel lieber darüber reden, wie die FPÖ es in der politischen Kommunikation zu einer Dominanz gebracht hat. Das wird auch das Thema vom Interview nachher mit Christoph Hofinger sein. Du hast darüber auch schon mal geschrieben für die Zeit. Da ging es so um die Medienstrategie der FPÖ gar nicht mal dahingehend, wie sie sich gegenüber den etablierten Medien äußern, sondern dass sie sich eben ihre eigenen Medien aufbauen. Wie macht die FPÖ das?
Wahnsinnig geschickt. Jörg Haider hatte ja noch das Problem, dass er schauen muss, dass seine Zeit im Bild kommt, um seine Botschaften unter die Leute zu bringen. Heinz-Christian Strache braucht das gar nicht mehr. Heinz-Christian Strache hat zum Beispiel seinen Facebook-Account, setzt dort eine Botschaft ab und wenn er ein bisschen Glück hat, dann steht er morgen damit in der Kronenzeitung. Die FPÖ betreibt einen eigenen Fernsehsender, der nennt sich FPÖ-TV. Ist natürlich ein reiner Online-Sender, aber der hat zehntausende Zugriffe an guten Tagen. Die FPÖ kann ohne Gatekeeper-Funktion der Medien ihre Botschaften rausposaunen im Grunde, völlig ungefiltert. Das ist natürlich eine Macht, die andere Parteien nicht haben, weil sie es teilweise verschlafen haben, weil sie es teilweise wahnsinnig schlecht gemacht haben. Ich erinnere, falls das jemand noch weiß, an diesen katastrophalen Social-Media-Auftritt von Werner Faymann.
Nein, was ich nicht erzähle.
Der hatte ein Social-Media-Team plötzlich im Bundeskanzleramt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das waren 8 Leute, die irgendwie Twitter und Facebook betreuen sollten. Dann kam man irgendwann mal drauf, dass ein Großteil seiner Facebook-Freunde oder Fans gekauft waren. Es war auch wahnsinnig schlecht, also es war im Grunde im Stil einer Presseaussendung verfasst, was dort gepostet wurde, also eine einzige Katastrophe. Christian Kern macht das jetzt besser, ist halt später dran, also der baut das jetzt langsam auf, mal schauen, wo das hinführt. Aber die FPÖ betreibt das unglaublich gut. Und dazu kommt, dass ein guter Teil der wirklich großen Boulevardmedien der FPÖ, sagen wir mal, nicht unaufgeschlossen gegenübersteht.
Das musst du ein bisschen erläutern, ehrlich gesagt. Das ist etwas, was ich erst lernen musste, seit ich in Österreich bin und auch von dir gelernt habe. Ich habe von dir gelernt das Wort Boulevarddemokratie, ich glaube von Fritz Plasser, dem Politikwissenschaftler, genau. Geprägt. Mhm. Erzähl mal ganz kurz, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass die Diskurse in diesem Land zu einem ganz großen Teil von den Boulevardmedien gesteuert werden. Allen voran natürlich die Kronenzeitung, die man ja kennt, die, glaube ich, nach wie vor pro Kopf gemessen die größte Tageszeitung der Welt ist. Und die treiben maßgeblich die Debatten in diesem Land an. Daher kommt der Begriff. Fritz Plasser hat ihn, glaube ich, irgendwann in den 90er Jahren geprägt und der gilt an und für sich bis heute.
Mich erinnert das ja so ein bisschen an das Diktum von Gerhard Schröder. Ich brauche zum Regieren nur Bild, Bams und Glotze.
Gerhard Schröder hätte sich, glaube ich, sehr gefreut über die mediale Struktur in Österreich, ja.
Die FPÖ spielt ja alle Kanäle. Ich folge unter anderem ihrem WhatsApp-Kanal und kriege da immer irgendwelche Nachrichten mit Videobotschaften von Norbert Hofer und so weiter. Aber auch Alexander Van der Bellen nutzt es ja im Wahlkampf jetzt. Ich spiele mal ein, wie sich das anhört, wenn der Alexander Van der Bellen mit so einer tiefen, grummligen Stimme da so eine Botschaft vorliest.
Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich möchte Sie bitten, mich bis zum 4. Dezember zu unterstützen, so gut es geht. Jede Stimme zählt. Ich bin überzeugt, dass wir diese Wahl noch einmal gewinnen können. Und ich möchte Präsident der Republik Österreich werden. Ich bin bereit, mehr denn je. Ihr Alexander Van der Bellen.
Ein bisschen langweilig, oder?
Schon, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es da nicht vielleicht etwas spritzigere gibt und du die Absicht...
Nein. Okay. Die Antwort ist nein.
Es klingt schon sehr präsidial, wenn man jetzt einen Euphemismus dafür suchen möchte.
War er dann auch im Wahlkampf so langweilig? Was hat er für einen Wahlkampf hingelegt, der Alexander Van der Bellen, der im Übrigen, das habe ich vorhin angesprochen, offiziell als unabhängiger Kandidat antritt, allerdings von den Grünen unterstützt wird und er war ja Grünen-Chef eine Zeit lang.
Ich finde, er hat in dieser zweiten Stichwahl einen besseren Wahlkampf gemacht. Ich finde, der Wahlkampf für die erste Stichwahl ist ein bisschen verunglückt. Die Kampagne ging eigentlich nicht über ihre Wohlfühlzone hinaus. Also die Werbung betrieb sie vor allem in urbanen Gebieten. Ich habe den Unterschied gemerkt dieses Wochenende, als ich bei meiner Mutter in Tirol zu Besuch war. Die wohnt in der Nähe von Innsbruck, in einem kleinen Ort, wo Hofer haushoch gewonnen hat. Die Kampagne war im Mai nicht präsent von Van der Bellen. Und dieses Mal, als ich da reinfuhr, kamen mir gleich beim Ortseingang 3 Plakate von Van der Bellen entgegen. Das muss jetzt noch nicht so viel heißen, aber es deutet darauf hin, dass sie schon versuchen, im ländlichen Raum präsenter zu sein. Man sah das auch, dass Van der Bellen auf diese ganzen Kiertage ging. Er ging ja im Sommer ständig wandern, war auf jedem zweiten Berggipfel oben etc. Er versuchte schon, neue Wählerschichten zu erreichen. Und die muss er auch erreichen, wenn er das noch einmal gewinnen will.
Warum gibt es eigentlich nicht so die breite Unterstützung für Van der Bellen von Seiten derer, die verloren haben in der ersten Runde, vor allen Dingen SPÖ und ÖVP natürlich? Warum sind die nicht ganz klar nach der ersten Runde hingegangen, haben gesagt, unsere Kandidaten haben verloren und jetzt gibt es nur noch einen Kandidaten für uns, nämlich Alexander Van der Bellen?
Einfach zu beantworten ist es bei der ÖVP, weil die selbst in sich gespalten ist zwischen Leuten, die gerne mit der FPÖ koalieren möchten und Leuten, die finden, die Große Koalition ist eigentlich ganz in Ordnung. Also da geht sich seine Parteilinie gar nicht aus gegenüber den zwei Kandidaten. Bei der SPÖ ist es ein wenig anders. Die hat natürlich das Problem, dass wahrscheinlich ein nicht verschwindend geringer Teil ihrer Wähler potenziell Hofer-affin ist. Vielleicht jetzt nicht gerade in Wien, aber außerhalb von Wien schon. Wobei es gibt eigentlich von den großen Namen nur wenige, die sich nicht für Van der Bellen ausgesprochen haben, von Christian Kern abwärts.
Worüber wir jetzt absolut aktuell reden können, ist ja das, was am Mittwoch passiert ist. Wir reden also am Sonntag vor der Wahl und am Mittwoch hat sich Christian Kern getroffen mit Heinz-Christian Strache, also dem Chef der FPÖ, zu einem, ich zitiere jetzt den Kanzler, amikalen Gespräch. Nach diesem Gespräch kommen SPÖ-Politiker aus der Deckung und sagen, lasst uns doch unsere Doktrin, die wir haben, und es gilt eigentlich seit, glaube ich, 1986, die Wranitzky-Doktrin, nämlich mit der FPÖ koalieren wir nicht. Die wurde ja schon im Burgenland aufgeweicht durch Hans Niesel dort, den Landeshauptmann. Und jetzt heißt es, ja, vielleicht ist das ein Schritt auf die FPÖ zu und ein Schritt hin zu einer rot-blauen Koalition, die dann kommen könnte. Oder blau-rot natürlich.
Das Problem an dieser Wranitzky-Doktrin, die entstand zu einer Zeit, als die SPÖ 43% hatte, das darf man nicht vergessen. Aber das Problem daran ist, dass die SPÖ seitdem von der ÖVP erpressbar ist. Wenn ihr regieren wollt, dann könnt ihr das nur mit uns. Wir haben eine Alternative. Die ÖVP hat diese Alternative auch schon mal wahrgenommen zwischen 2000 und 2006. Ihr habt diese Perspektive nicht. Das ist natürlich für eine Verhandlung, für Koalitionsverhandlungen eine denkbar schlechte Position. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses amikale Gespräch auch dazu diente, zu zeigen, naja, vielleicht überlegen wir uns das noch einmal. Wobei ich mir nach Stand heute nicht vorstellen kann, dass Christian Kern mit einer FPÖ koaliert. Aber wer weiß, was morgen oder übermorgen ist.
Du bist immer so zögerlich.
Der Punkt ist, dass die Sozialdemokraten so ziemlich jedes Dogma über Bord geworfen haben in den vergangenen Jahren. Es gab ein paar Dinge, ein paar rote Linien, die sie nicht überschritten hatten. Und das war zum Beispiel diese Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene. Diese Linie hatten sie nicht überschritten. Das ist ein USP der Sozialdemokratie. Die Frage ist, wie viele Leute gibt es, die die SPÖ deshalb wählen?
Ich verstehe schon. Na klar, wir spekulieren da viel und du hast schon recht. Was wissen wir schon, was morgen ist? Konzentrieren wir uns also ein bisschen auf das, was noch, auf das, was gewesen ist. Darüber können wir ein bisschen besser reden vielleicht. Und zwar den Wahlkampf. Das war ja teilweise schon echt org, wie man hier sagt. Also oder auch untergriffig. Ich glaube, untergriffig ist der Begriff, den ich dafür gelernt habe im Österreichischen, wenn es so ein bisschen in die tiefere Schublade geht. Es ging um wirklich Persönliches wie Krankheiten. Also die FPÖ hat Gerüchte gestreut, dass Van der Bellen Krebs haben könnte, der daraufhin seine Krankenakte allen Ernstes veröffentlicht hat, wo drin steht, nee, er hat eine, was hat der Arzt von Van der Bellen gesagt? Er hat eine super Lunge oder sowas?
Er hat eine absolute super Lunge, was für irgendwie für den Raucher seit, kann ich Ahnung, 55 Jahren offenbar sehr beeindruckend war.
Dann möchte ich den Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorenthalten, was vor einigen Monaten auf ATV passiert ist. Da gab es ein Duell, es gibt viele Duelle. Jetzt, wo wir gerade sprechen, läuft gerade eins auch wieder auf ATV. Aber die Kollegen hatten den wunderbaren Einfall, die beiden ohne Moderator oder Moderatorin aufeinander loszulassen. Und was dabei rausgekommen ist, hörte sich ungefähr so an.
Ich habe Sie was gefragt, Herr Hofer.
Ihr seid denn so aggressiv?
Ich habe Sie was gefragt.
Beruhigen Sie sich. Ja? Herr Dr. Van der Bellen.
Was tun Sie?
Ich habe meine Kandidatur nicht mit einer Lüge begonnen wie Sie.
Indem man sagt, bin ich ein Lügner, das ist klar.
Natürlich war das eine Lüge. Sie können mich gerne klagen. Sie haben gesagt, Sie sind ein unabhängiger Kandidat.
Ja? Sie sind mir nicht wert, aber
das ist eine Lüge. Klagbar. Wollen Sie eine Antwort von mir? Wollen Sie eine Antwort von mir?
Ich habe gar nichts gefragt. Ich habe nur festgestellt.
Da reden Sie mit der Flasche, weil die redet nicht zurück. Das ist sicher spannender. Schauen Sie her. Da.
Ja.
Mein Gott, so oberlehrerhaft, Herr Dr. van der Bellen.
Ja, ja.
Das können
jetzt kommt
Sie
der
gut.
Wieder.
Ja.
Jetzt kommt der
Schmerz. Darf ich das kurz sagen, was ich vorher sagen wollte?
Wenn es kurz ist.
Und wenn es lang ist, nicht?
Wenn es lang ist, nicht, weil ich glaube, ich bin dran.
Fremdscham?
Stark, ja.
Was war deine Lieblingsuntergriffigkeit im Wahlkampf?
Vermutlich die Nazi-Elterngeschichte von Ursula Stenzel gegenüber van der Bellen.
Du musst bitte den Hörerinnen und Hörern mal erklären, wer Ursula Stenzel ist.
Ursula Stenzel ist Teil meiner Kindheit und Jugend eigentlich. Sie war lange Jahre ORF-Moderatorin, hat die Zeit im Bild moderiert. Das ist so eine die Tagesschau von Österreich. Und als ich mich begonnen habe, für das Weltgeschehen und Politik zu interessieren, war sie eben Moderatorin dort. Deshalb, sobald sie spricht, fühlte ich mich irgendwie zurückversetzt in diese Zeit. Sie wurde dann ÖVP-Politikerin, EU-Abgeordnete, dann im ersten Bezirk tätig und wechselte vergangenes Jahr zu den Freiheitlichen und ist jetzt offenbar die Waffe der Wahl für die untere Schublade. Und sie hat das Gerücht wieder mal in die Welt gesetzt, das gibt es schon lange, dass van der Bellens Vater gute Kontakte zu hochrangigen Nazis hatte. Kurz vor Kriegsende, die Familie van der Bellen floh ja ins Deutsche Reich vor der Roten Armee. Ein Gerücht, das gibt es seit, glaube ich, 10 Jahren ungefähr. Ein Reporter, der auch für uns schreibt, hat das lang nachrecherchiert, war in Russland, war im Wohnort von van der Bellens Vater, ist dem allen nachgegangen, es gibt nicht den Hauch eines Indizes dafür. Trotzdem wird es gesagt und es ist die übliche Taktik, irgendwas wird schon hängen bleiben.
Meine Lieblingsuntergriffigkeit war Heinz-Christian Strache himself auf seiner Facebook-Seite, auf der er im Prinzip im Stundentakt irgendwie irgendwas Wahnsinniges rauspostet, was halb wahr, schlicht falsch oder erlogen ist. Da hat er einen Screenshot gepostet vom Duell zwischen Hofer und van der Bellen, ich glaube bei Ö24TV. Mhm. Und das sah unvorteilhaft aus, van der Bellen von der Seite, und es sah ein bisschen aus wegen den Lichtverhältnissen, als ob der sich sein Bart so halb rasiert hätte, wie das halt so demente alte Männer tun, ne? Und dann hat er allen Ernstes irgendwie drunter geschrieben, ja, wenn der jetzt schon vergisst, irgendwie seinen Bart zu rasieren, was vergisst er dann als nächstes, um nochmal in diese Kerbe zu hauen, der Mann ist zu alt und so. Und
das war ja auch so eine klassische Taktik der FPÖ und von Norbert Hofer, ihm das Alter vorzuhalten, er sei vergesslich etc.
Aber er hat jedenfalls nicht vergessen, sich zu rasieren, sondern die Lichtverhältnisse waren einfach Quatsch, was natürlich dann irgendwie 3 Stunden später in diesen Facebook-Post mit rein editiert wurde, aber da ist unten ja alles schon gelaufen in den Kommentarspalten.
So.
Das zu den tiefsten Tiefpunkten also, die wir hatten in diesem Wahlkampf. Und wir sind ja noch nicht mal zu Ende. Wir haben ja noch eine Woche. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Jetzt allerdings freue ich mich, dass ich ein Gespräch ankündigen kann mit Christoph Hofinger. Christoph Hofinger ist ein beliebter Ansprechpartner für Journalisten, weil er nicht nur das SORA leitet, das ein Umfrageinstitut ist hier, das die Umfragen für das ORF macht, glaube ich, richtig?
Richtig, genau. Und der macht die Hochrechnungen vor allem für den ORF am Wahlabend.
Ja. Und der ist auch ein sehr kluger Kopf. Und mit dem habe ich gesprochen über die Erfolgsstrategie der FPÖ. Und da fällt das Zauberwort Framing. Das habe ich heute schon mal angesprochen. Da geht es also darum, wie, in welchen Rahmen fügt eine Partei oder ein Politiker ihre oder seine politischen Ideen ein? Was ist so die Rahmenerzählung um die Werte herum? Und wie kommuniziert man dann diese Werte an den Wähler und an die Wählerin? Und das hat die FPÖ, das haben wir auch schon besprochen mit Flo, sehr erfolgreich gemacht in den letzten 30 Jahren. Christoph Hofinger hat seine These zum Erfolg der FPÖ mittels Framing dargelegt im Falter. Wer das nachlesen möchte, den Link stelle ich auch nochmal online. Und zwar war das Ende Mai, Ausgabe 21, 2016 des Falters, erschienen am 25. Mai. In diesem Artikel legt er also seine These dar, die sich zugespitzt ungefähr so formuliert: In Österreich bestimmt die FPÖ, wie über bestimmte Themen geredet wird, und zwar bis hinein jetzt in die Sprache, in die Begriffe, die wir dafür nutzen für bestimmte Themen. Und zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, warum die FPÖ so erfolgreich war damit.
Weil sie eine Sprache vorgibt, die dann von vielen anderen übernommen wird, die aber eigentlich gar nicht so das Wertesystem der Freiheitlichen Partei teilen. Es gibt einige Ausnahmen, aber kommen wir zur Regel. Die Regel ist, dass, und schon seit 30 Jahren, dass die FPÖ in puncto Migration, Zusammenleben, Asyl ihre Diagnosen stellt, zu einer sehr kohärenten Sprache findet, um die politischen Ziele und die Lage in Österreich zu beschreiben und es dann sehr häufig vor allem der politischen Mitte passiert, also den Zentrumsparteien SPÖ und ÖVP, dass sie die Sprache der Freiheitlichen übernehmen, manchmal aus schlichtem Ungeschick, manchmal auch aus einer Haltung, die Hans Rauscher im Standard als dummschlau beschrieben hat, also der Versuch, eine Art sprachliche Appeasement zu betreiben. Zu sagen, wir übernehmen einen Teil der Rhetorik der Freiheitlichen Partei und dadurch können wir sie sozusagen im eindämmen in ihrem Erfolg. Und das widerspricht einerseits den Thesen von George Lakoff, der die Theorie des Framing in Berkeley entwickelt hat, in Deutschland auch durch Elisabeth Wehling sehr stark verbreitet in letzter Zeit und die wir auch für die politische Kommunikation als Analysetool anwenden. Dieser Ansatz sagt, wenn du erfolgreich sein willst in der politischen Kommunikation, überleg dir als Politiker zuerst, welche Werte hast du, welche Werte und Werthaltungen teilst du mit deinen Wählerinnen und Wählern und dann suche eine Sprache, die das ausdrückt. Und ein typisches Beispiel dafür ist, wenn ein SPÖ-Politiker Strafen für Integrationsverweigerer fordert, dann mag das der Versuch sein, sich die Rechtsaußenflanke abzusichern, ist aber zum Scheitern verurteilt, weil wenn jemand Misslingen von Integration als Verweigerung sieht, also als böse Absicht des Zuwanderers, und wenn er sagt, Strafen sind die Antwort, dann stärkt dieser SPÖ-Politiker und ÖVP-Politiker haben es auch gefordert, dann stärken die auf lange Sicht die Weltsicht der Freiheitlichen Parteien und können auch kurzfristig Wahlergebnisse kaum zu ihren Gunsten beeinflussen.
Zählt der Versuch von Sebastian Kurz, sich die Forderung nach dem Burka-Verbot zu eigen zu machen, nachdem er ja vor 2 Jahren, 2014, im Nationalrat dezidiert gesagt hat, er hält das für eine völlig verfehlte Diskussion überhaupt. Zählt das genau in das, was Sie als Fehler im politischen Framing bezeichnen würden?
Es ist an sich durchaus denkbar, als Mitte-Politiker oder auch als Linkspolitiker ein Burka-Verbot zu thematisieren. Die Frage ist, was habe ich an eigenen Werten, die ich dann über meine Forderungen ins politische System bringe? Die Frage ist, wie differenziert sich das Weltbild, das die Wähler wahrnehmen bei Sebastian Kurz von dem, was sie bei der FPÖ wahrnehmen? Diese strategische Frage muss sich jeder Politiker, der nicht der FPÖ angehört, stellen. Das, was einem Politiker außerhalb der FPÖ langfristig nur Erfolg bringen kann, wenn die Wähler sehen, die FPÖ steht für das und die andere Partei steht für das, und zwar aus vollem Herzen, wo ist der Unterschied und was halte ich jetzt für das Richtige, welches Wertesystem halte ich für das Richtige. Ja, auf Österreichisch nennen wir das die Schmiedl-Problematik. Die Freiheitliche Partei ist der Schmied, was Skepsis gegenüber Diversität und Zuwanderung betrifft. Und es wird keiner anderen Partei gelingen, zu sagen, in puncto dichte Grenzen, in puncto strenge Politik gegenüber Zuwanderern werden wir als kompetenter wahrgenommen als die FPÖ. Das heißt, die anderen Parteien müssen sich überlegen, sind wir in Fragen der Empathie oder in Fragen des Sozialstaats oder des Bildungssystems und welchen Ansatz wir dort haben, stärker als die FPÖ und machen wir diese Themen wichtig. Das heißt, es ist nicht unbedingt von vornherein ein großer Fehler, auch die Frage der Burka zu debattieren. Aber es ist sicher kein Mittel, Wahlen zu gewinnen, wenn es außer dieser Debatte sonst nichts gibt.
Und ich verstehe, also sozusagen wäre das, wenn wir das auf
auf Deutschland mal übertragen und mal, sagen wir mal, die SPD ruft Sie an und sagt, Herr Hofinger, Sie haben Erfahrung mit rechtspopulistischen Parteien und Sie beobachten das. Was sollen wir mit der AfD machen? So, dann sagen Sie dann also, bitte keinen Schliefenplan, nicht den rechten Flügel stark machen, sondern um Himmels Willen versucht sie auf ein anderes Schlachtfeld zu bringen, als auf das, auf dem sie sowieso gewinnt.
SPD und CDU, CSU in Deutschland können natürlich in Österreich gut beobachten, was im Wettbewerb gegen den Rechtspopulismus nicht funktioniert. Und eine Politik, die in der Rhetorik versucht, den Rechtspopulismus einzubinden, wird zum Scheitern verurteilt sein, weil sie letztendlich dadurch immer vermittelt, wir haben ja keine eigenen Werte, die wir denen anderen entgegenstellen. Das heißt, die deutschen Parteien werden natürlich immer wieder auch sicherheitspolitische Dinge beschließen müssen. Das heißt, die Frage ist nur, muss ich daraus noch eine endlose Debatte machen? Sondern welche Debatten will ich wirklich wichtig machen? Sind das Fragen des Bildungssystems, des Arbeitsmarkts, der Wirtschaft und welche Werte stelle ich bei diesen Debatten in den Vordergrund? Da gibt es sehr, sehr viele Missgeschicke im österreichischen Parteiensystem, die sich die deutschen Parteien ansehen können und sagen, die müssen wir nicht wiederholen. Wir haben zum Beispiel vor der Bundespräsidentenwahl im Februar, März 2016 haben die Zentrumsparteien gesehen, sie haben Schwierigkeiten, ihre Kandidaten in der Bundespräsidentenwahl zu positionieren. Was war die Folge? Sie haben beschlossen, als große Koalition in der Bundesregierung 1 Milliarde für die Polizei, 1 Milliarde für das Bundesheer. Ganz unabhängig davon, ob es sachpolitisch gerechtfertigt ist oder nicht, gab es letztendlich dadurch das Signal, wir sind bedroht. Und die anderen Investitionen, über die Parteien ja auch hätten sprechen können, die ÖVP vielleicht mehr über Wirtschaftsimpulse oder die SPÖ vielleicht mehr über Investitionen in Arbeitsmarkt und Bildung. Diese Vorschläge sind gar nicht erfolgt. Das heißt, die Parteien, die im Wettbewerb mit den rechtspopulistischen Parteien stehen, können natürlich sehr wohl auch mitbestimmen, um welche Themen es geht. Und wenn sie in Fragen des Arbeitsmarkts, der Bildung, in der Entwicklung der Gesellschaft schaffen, so etwas wie einen begründeten Optimismus zu erzeugen, dann ist es letztendlich die Währung, die am meisten Gewicht hat. Es ist auch am schwierigsten, aber zu sagen, mit ein paar strengen Aussagen zu Asyl und Migration rette ich mir die Mehrheiten, da sehen wir in Österreich, dass das immer wieder scheitert. Weil es relativ wenig Gegenwehr in der politischen Kommunikation gegeben hat, hat die FPÖ sich meistens im Diskurs durchgesetzt und eine gewisse Hegemonie erlangt. Das stimmt aber nicht immer. Es war zum Beispiel im Jahr 2015 im Sommer so, dass die Freiheitliche Partei ursprünglich mit der Linie an das Asylthema herangegangen ist, wir sollten grundsätzlich keine Asylwerber aufnehmen. Und die in dem Wahlkampf in Oberösterreich zum Beispiel die Frage gestellt hat, warum kommen die überhaupt? Das sind alles junge Männer, die ihre Familien zurücklassen. In Wirklichkeit haben die keinen Fluchtgrund, jetzt verkürzt gesprochen. Und nach dem starken Zeichen der Zivilgesellschaft und auch nach den Ereignissen in Nickelsdorf, wo 71 Flüchtlinge tot in einem LKW gefunden wurden, hat die FPÖ dann auch ihre Linie adaptiert und auch in der Frage von Asyl hier eine nicht sehr auffällige, aber doch wahrnehmbare Kurskorrektur gemacht. Das heißt, es gibt durchaus manchmal Fälle, wo die Freiheitliche Partei sehr genau sieht, wie die Stimmung im Lande ist. Und letztendlich geht es auch darum, dass die FPÖ immer wieder den Eindruck hat, dass sie eine Mehrheit der Medien und auch der anderen Parteien in ihrer Diagnose in Bezug auf Zuwanderung und Asyl folgen, aber in den Fällen, wo es auch stark wahrnehmbare andere Zugänge zum Thema Asyl gegeben hat, und das war im Sommer 2015 so, da gab es Train of Hope und da waren durchaus auch die Medien für eine differenzierte Linie, dann ist die Freiheitliche Partei auch eine, die sich da durchaus an die Stimmungen im Land anpasst, aber das ist eher die Ausnahme. Ursprünglich oder in der Regel ist es so, dass die Freiheitliche Partei eine gewisse Dominanz im Diskurs entwickelt, weil sie auch strategisch die disziplinierteste Partei in Österreich ist.
Und sie hat, wie Sie im Falter auch geschrieben haben, 30 Jahre schon Vorsprung. Und das ist ja was, was die deutschen Parteien, also SPD, Union und so weiter, noch als Trumpf in der Hand haben. Die AfD ist noch relativ jung. Die konnte noch nicht dieses, ich glaube, sie haben es Deep Framing genannt. Also das, die Slogans der AfD haben sich noch nicht so in die Hirnrinden gebrannt, wie das offensichtlich hier in Österreich mit der FPÖ ist. Man weiß, wofür die FPÖ ist. Man muss nicht mehr ins Parteiprogramm schauen eigentlich. Man weiß ja, was man bekommt in bestimmten Themen. In der Vorbereitung bin ich über ein heute witzig anmutendes Video gestolpert. Vor den Nationalratswahlen 2008 stehen sich bei ATV, glaube ich, die Kandidaten gegenüber. Und Haider steht neben Strache. Und ein Mensch aus dem Publikum, glaube ich, fragt den Jörg Haider: Ja, Herr Haider, wie kommen Sie denn damit zurecht, dass der Herr Strache Sie einfach nur kopiert? Und der natürlich große Heiterkeit im Publikum und auch Strache lächelt das weg. Aber wenn wir mal darüber reden, was sozusagen von den 30 Jahren, als Haider ja als Person die FPÖ wirklich auf die Bühne gehoben hat, und da ist sie ja geblieben, auch wegen ihm. Inwiefern erntet eigentlich die FPÖ von heute, die Strache-FPÖ, dann das, was die Haider-FPÖ damals gesät hat?
Ohne die Aufbauarbeit von Jörg Haider wäre die Freiheitliche Partei des Jahres 2016 sicher nicht so erfolgreich, wie sie jetzt ist. Also da gibt es schon seit 3 Jahrzehnten Vorbereitungen und Vorarbeiten in der Kommunikationsstrategie, in den Botschaften und auch in den Strukturen, auch wenn es dann in der Regierungsbeteiligungszeit, als die FPÖ in der Bundesregierung war, dann einen kurzen Dämpfer gab. Aber das war ein Rückschlag, von dem sie sich wieder erholt hat. Und letztendlich hat ja Jörg Haider von Österreich aus den Boden wahrscheinlich für den gesamten europäischen Rechtspopulismus vorbereitet. Es gäbe sicher auch ohne Jörg Haider Rechtspopulismus in Europa. Aber das, was viele von Jörg Haider sich gelernt haben, ist, dass mit einer relativ konsequenten Strategie, die immer wieder auch den Tabubruch spielt und dann gleichzeitig die Mitte anspricht und verbunden ist mit einer sehr starken Ablehnung und Verächtlichmachung der politischen Eliten, dass mit solcher einer Strategie sehr, sehr starke Wahlergebnisse zu bekommen sind. Früher hätte man vielleicht gedacht, wer sowas macht, kann nie über 10, vielleicht 15 Prozentpunkte bekommen. Und durch Jörg Haider wissen wir in ganz Europa, so komme ich auch in Richtung 30%. Haider war ja schon in den Umfragen über 30%, bevor er dann in die Regierung gegangen ist und dort auch vieles wieder kaputt gemacht hat aus seiner Sicht. Das heißt, die FPÖ unter der jetzigen Führung hat das Fundament von Jörg Haider genommen, ist aber wesentlich disziplinierter. Die Achse von Heinz-Christian Strache mit seinem Parteimanager Kickl funktioniert wesentlich reibungsloser als die Achsen, die Jörg Haider damals in seiner eigenen Partei hatte.
Wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie Kommunikation, Sprache und so weiter so einen politischen Diskurs formen und wie die FPÖ es geschafft hat, diesen Diskurs zu beherrschen und dass sie das gut gemacht haben. Jetzt frage ich mich, sind dann Spin-Doctors doch alles und alles andere ist nichts in der Politik? Also geht es nur um die Verkaufe, um das, was ich als Politik verkaufen kann?
Die entscheidende Währung in der Politik sind vermutlich die Wahrnehmungen der Wähler und Wählerinnen, da vertritt jemand das Wertesystem, das jetzt für mich das Richtige ist. Aufgefallen ist es zum ersten Mal in den 80er Jahren in den USA, als Ronald Reagan mit Vorschlägen, die keine Mehrheiten hatten, Präsident wurde. Also bei den Issues, den Themen, hatte er eigentlich Minderheitenpositionen. konnte aber in seiner auch jahrzehntelang aufgebauten und geübten Rhetorik den amerikanischen Wählerinnen und Wählern in der Mitte vermitteln, ich bin derjenige, mit dem ihr eure Werte teilt, eure Haltungen. Natürlich ist es für Politiker und Politikerinnen wichtig, in Bezug auf die Frage, was ist richtig, was ist falsch, weil darüber sagen ja Werte was aus, eine Sprache zu finden, die bei den Zuhörern und Zuhörerinnen ankommt. Das ist wesentlich wichtiger als Detailvorschläge. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu der Hoffnung der Aufklärung, dass die Wahrheit sich durchsetzt, egal wie ich sie formuliere. Und das ist die Kernthese von Forschern wie George Lakoff, der sagt, einfach nur mit Zahlen, Daten und Fakten eine politische Debatte zu gewinnen, geht nicht. Ich muss meine Vorschläge und das, was ich für richtig halte, auf der Politikebene, auf der Policy-Ebene zusammenbringen mit, er nennt das, einem moralischen Statement, also einer Aussage, wofür stehe ich, was halte ich grundsätzlich für richtig und falsch.
Herr Hofinger, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne.
So, das war ein bisschen abrupt das Ende, aber das ist halt manchmal so, wenn man so anderthalb Stunden Gespräch auf 16 Minuten zusammenschnipselt. Flo, bei welchem der Kandidaten weißt du denn eher, wofür er steht?
Ganz ehrlich, nach einem Jahr Wahlkampf weiß ich über beide Kandidaten mehr, als mir lieb ist. Angefangen von den Namen der Katzen und Hunde und so weiter.
Na komm, die kannst du nicht wirklich.
Der Kater heißt Robert.
Wessen Kater?
Von Norbert Hofer.
Wirklich?
Ich glaube, ja.
Und seine kleine Tochter hat einen Freund. Das wissen wir jetzt auch.
Das wissen wir auch.
Einer der Aufreger ja auch im Wahlkampf. Er lädt also, und da sind wir wieder beim Stichwort Boulevarddemokratie, lädt also Boulevardreporter zu sich nach Hause ein, zu einer Homestory. Mhm. Und dann entwickelt sich auf Twitter ein Streit mit, jetzt musst du mir helfen. Mit
Martin Thür von ATV, der irgendwie geschrieben hat, paraphrasiert, er will nicht in einem Land leben, in dem ein Bundespräsidentschaftskandidat über das Liebesleben seiner Tochter spricht. Irgendwie so, woraufhin Norbert Hofer zurückschrieb, das ist eine Schweinerei, seine Tochter habe kein Liebesleben, die ist 13. Und Thür hat zurückgeschrieben, Entschuldigung, ihre Frau sagte in dieser Fernsehsendung, dass sie einen Freund hat. War eine ganz merkwürdige Debatte. Da wären wir bei diesem Wahlkampf wieder, der schon ein Jahr dauert, wo solche Dinge passieren. Inhaltlich weiß ich wahrscheinlich bei Norbert Hofer mehr als bei Van der Bellen. Dürfte aber eine Journalistenkrankheit sein, dass wir uns vielleicht mehr mit den Positionen der Freiheitlichen beschäftigen.
Und jetzt zum Abschluss eine Frage, die mir heute untergekommen ist und die ich irgendwie ganz schön fand. Nämlich seit dem 8. Juli offiziell hat Österreich keinen Präsidenten mehr. Heinz Fischer ist sozusagen aus dem Amt und seitdem gibt es ein Interregnum, wenn man so will, um mal so einen mittelalterlichen Begriff zu verwenden. Also die drei Nationalratspräsidenten vertreten
den Präsidenten. Von denen einer Norbert Hofer ist.
Super, schon mal Drittelpräsident. Hast du irgendwann einmal einen Präsidenten vermisst?
Es gibt diese Debatte über die Abschaffung des Bundespräsidenten in Österreich. Die Befürworter haben ganz gute Gründe dafür. Und nein, ich habe ihn nicht vermisst seit dem 8. Juli. Irgendwie, vielleicht bin ich da, vielleicht wird man ab 30 konservativer, das kann schon sein, finde ich es nicht schlecht, einen Bundespräsidenten zu haben, einen Ruhepol, der vor allem Heinz Fischer in den vergangenen 12 Jahren auch war.
Gut, in den nächsten 6 Jahren wird also entweder Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen da in der Hofburg sitzen und es wird einiges zu bereden geben, auch nach dem 4. Dezember. Aber für jetzt vielen Dank an meinen Gast Florian Gasser.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, dass wir uns bei der 3. Folge Deutsch-Österreichische Freundschaft wiederhören, dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Bis dahin, vielen Dank fürs Hören und Servus.
Tschüss.